Willkommen bei Mit Milch und Zucker,
wo wir mit Menschen Kaffee trinken,
damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane, im Zoom-Fenster über mir, wie immer, die Brenda. Hallo.
Hallo.
Und im Zoom-Fenster unter mir unser heutiger Gast, den die Brenda kennt, den ich jetzt seit 10 Minuten kenne und den ich jetzt gleich vorstellen werde. Und zwar ist das heute, und ich sage jetzt das einzige Mal den gesamten Titel, Dr. Dr. mit Dent Klaus Bambrechtshammer. Hallo.
Hallo, grüß euch.
Bis jetzt habe ich noch keine Titel erwähnt, aber ich finde, das ist ein cooler Titel. Kann man ruhig machen. Du bist nämlich der Zahnarzt von der Brenda. Genau. So haben wir zu dir gefunden. Und damit die Leute auch ein bisschen mehr wissen, außer du bist der Zahnarzt von der Brenda, stell dich dich mal kurz vor, bevor die Brenda zum Thema übergeht. Wie erwähnt, du bist Facharzt für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, bist geboren in Linz, aufgewachsen in Krems, hast in Wien studiert, den Turnus in Klagenfurt absolviert und dann wieder zurück nach Wien, wo du bis jetzt immer noch lebst und deine Ordination hast.
Zwischendurch durfte ich in Wels Kieferchirurgie.
Na bitte, haben wir noch was. Und was ich auch super spannend finde, ist, du bist Mitglied der Ärztinnen- und Ärztekommission der NADA, also der Nationalen Dopingagentur Austria. Das finde ich auch sehr spannend. Mal schauen, ob wir darüber heute auch reden werden, was wir uns eigentlich als Thema überlegt haben, das wir jetzt die Brenda erklären.
Als Thema haben wir uns überlegt, Zahnarztangst, wo sie herkommt und wie man sie überwindet. Es gibt Termine, auf die freut man sich eher weniger. Manche sagen sie möglichst lange ab oder schieben sie immer wieder vor sich her. Auf solchen Listen steht bei vielen Menschen ganz weit oben der Zahnarztbesuch. Eigentlich ein ziemlicher Stereotyp, wenn man bedenkt, dass es sich dabei um eine ganze Berufsgruppe handelt. Und aus ganz persönlicher Erfahrung kann ich sagen, ein Besuch beim Zahnarzt kann auch sehr entspannt ablaufen. Deshalb haben wir heute meinen Zahnarzt eingeladen, um ein bisschen mit Vorurteilen und Klischees aufzuräumen. Woher kommt eigentlich die Angst vieler Menschen vor dem Zahnarzt? Und hat sie vielleicht mehr mit der Angst vor Zahnschmerzen zu tun, als mit der Person, die den Bohrer in der Hand hält? Wir wollen außerdem über richtige Zahnhygiene sprechen, darüber, wie oft man tatsächlich zur Kontrolle oder zur professionellen Zahnreinigung gehen sollte, was man selbst für gesunde Zähne tun kann und welchen Einfluss Mundgesundheit auf unsere allgemeine Gesundheit hat. Außerdem interessiert uns, wie es ist, als Zahnarzt auf der anderen Seite zu sitzen, nämlich gegenüber Menschen, die mit viel Respekt oder sogar Angst auf dem Behandlungsstuhl Platz nehmen. Und natürlich wollen wir wissen, was Zahnärzte uns allen mitgeben wollen. Wir fangen aber wie immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste. Bitteschön.
Bist du bereit?
Ja.
Hotel oder Zelt?
Mittlerweile Hotel.
Reden oder zuhören?
Beruflich eher reden.
Welcher Ort hat dich überrascht?
Barcelona.
Was ist der beste Geruch?
Frische Erdbeeren.
Wenn du einen Feiertag erfinden könntest, wofür wäre er?
Einen Tag Yoga.
Wenn du einen Tag lang jemand anders sein könntest, wer wäre es?
Der amerikanische Präsident, um den ganzen Mist zu beenden.
Danke sagen möchte ich.
Meinen Kindern, die das Beste auf der Welt sind, was mir je passiert ist.
Und wie trinkst du deinen Kaffee?
Mit 6 Gramm Kreatin, 10 Gramm Kollagen, 3 Gramm Glycin, einem Teelöffel Butter und einem Teelöffel MCT8-Öl.
Perfekt. Questions to go gemeistert und wir haben wieder eine Antwort auf, wie trinkst du deinen Kaffee, die wir noch nie hatten. Also da brauche ich gar nicht mal die anderen Folgen nachhören, die haben wir sicher noch nicht gehabt.
Das ist der klassische Bulletproof-Kaffee. Mit dem schaffe ich es, dass ich bis 13 Uhr zur Mittagspause nicht den geringsten Hunger habe, obwohl ich arbeite.
Sehr cool. Interesting. Da passt irgendwie die natürlich erste große Milch- und Zuckerfrage dazu. Und zwar, was ist oder war der beste Kaffee, den du getrunken hast? Ist das der Kaffee, den du jeden Tag trinkst? Oder, weil es geht ja oft darum, gar nicht so, wie er geschmeckt hat, sondern wo oder mit wem er den getrunken hat.
Ja, das ist der langweilige Klassiker. Immer wenn ich nach Italien komme und am Meer sitze. Aber es ist ein Cappuccino und daneben liegt ein Brioche mit Marmelade. Und die Gesamtstimmung an Geruch mehr mit diesem ersten Schluck vom Cappuccino und daneben steht dieses Croissant. Ach, göttlich.
Ich glaube, normalerweise die meistgenannteste Antwort ist die Autogrillstation am Weg nach Italien. Aber ich glaube, der Kaffee ist besser am Strand.
Ja.
Und jetzt müssen wir mal fragen, aber was sagt ein Zahnarzt zu Kaffeekonsum? Sollte man viel Kaffee trinken? Sollte man nicht viel Kaffee trinken? Wie tun wir da eigentlich?
Also, Kaffee überhaupt kein Problem. Viel Kaffee, ja, also aus ganzheitlich medizinischen Gründen vielleicht nicht so gut, aber Kaffee pur, ohne Milch und Zucker.
Ohne Milch oder ohne Zucker? Oder ist beides schlecht?
Als Zahnarzt sage ich ohne Milch und Zucker. Ist beides schlecht, ja.
Ich würde gern ganz, ganz am Anfang beginnen, weil Zahnarzt hört man jetzt, man hört oft, ich würde gern Arzt werden, ich will gerne Chirurg oder sonst was sein. Zahnarzt hört man jetzt nicht so oft. Wie hat es dich in die Zahnmedizin verschlagen?
Eine ganz einfache Geschichte. Ich habe Zahnarztteam abgelehnt, wollte Orthopäde werden, habe dann auf der Unfallchirurgie gearbeitet, habe auf der Unfallchirurgie immer mit dem Kieferchirurgen zusammengearbeitet, habe dann gefunden, das ist ein cooles kleines Feld, wo du ganz viel helfen kannst. Habe dann eine Assistentenstelle auf der Kieferchirurgie bekommen, habe gar keine Sekunde daran gedacht, dass man als Kieferchirurg auch Zahnarzt sein muss. Habe dann die zahnärztliche Ausbildung auf der Universitätszahnklinik gemacht, habe dann nie wieder daran gedacht, ins Krankenhaus zurückzugehen. Und nachdem ich früher eine technische Ausbildung gemacht habe, ich habe HTL-Maschinenbau gemacht und bastle sehr, sehr gerne, habe ich mit diesem Beruf auch meine Berufung gefunden. Das heißt, ich darf täglich basteln und es macht Riesenspaß, noch immer nach 30 Jahren.
Kannst du vielleicht mal unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen erklären, was der Unterschied zwischen einem Kieferchirurgen und einem Zahnarzt ist und wie sich das verbindet miteinander? Wenn man über einen Zahnarzt nachdenkt, denkt man über die klassische Zahnarztsituation nach, aber ich glaube, Kieferchirurgie ist für viele kein so ein Begriff, was das heißt eigentlich.
Jeder, der an Kieferchirurgie denkt, denkt immer, oh mein Gott, die Weisheitszähne. Ja, weil der normale Zahnarzt dann die schwierigen Weisheitszähne zum Kieferchirurgen schickt. Aber Kieferchirurgie ist natürlich Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Das heißt also alle Traumata im Gesicht, jede Unfälle im Gesicht, die den Kiefer brechen, die Nase brechen, das Jochbein brechen, wird vom Kieferchirurgen operiert. Dazu kommen die ganzen ästhetischen Korrekturen im Gesicht und die kleinste Geschichte dabei sind eben verlagerte Weisheitszähne, Wurzelspitzenresektionen, solche Sachen, die ein bisschen über die Technik des normalen Zahnarztes hinausgehen und auch über die fachliche Eignung. Das ist der Unterschied zum Kieferchirurgen. Dass jeder Kieferchirurg auch Zahnarzt sein muss, versteht sich aufgrund des Tätigkeitsfeldes.
Würdest du sagen, du machst mehr Kieferchirurgie oder mehr so allgemein Zahnarztbohren?
Mehr allgemein Zahnarzt. Ja, mehr allgemein Zahnarzt, weil die große Kieferchirurgie findet natürlich im Krankenhaus statt. Das heißt also, die Kieferchirurgie, die du in der Ordination machst, das ist die sogenannte orale Chirurgie. Das ist die Implantologie, das sind die Weisheitszähne, das ist eigentlich alles, was du mit lokaler Betäubung machen kannst und was ambulant geht. Das nennt sich orale Chirurgie. Und das mache ich tagtäglich in der Ordination.
Ich finde es ja witzig, wenn man mit vielen Leuten spricht. Zahnarzt ist immer ein bisschen so ein Angstthema. Und da gibt es auch ganz viele Leute, die sagen, am liebsten hätte ich eine Vollnarkose und einmal alles reparieren und danke, fertig. Wäre das auch in der Kieferchirurgie oder ist es eher so, mach mal nicht?
Nein, nein, kann man schon machen. Es gibt Zahnärzte, die in Narkose sanieren. Ich habe das auch schon zweimal gemacht. Ich habe einen Kollegen in Kärnten, der das macht. Und wenn ein Patient bei mir sich das unbedingt wünscht, dann mache ich das auch. Allerdings ist jede Narkose ein völlig unnötiges systemisches Risiko für den Patienten, für etwas, was ich in lokaler Betäubung völlig schmerzfrei machen kann. Und daher lehne ich das ab und empfehle es keinem Patienten. Und meistens gelingt mir das auch, mit viel Empathie die Patienten davon zu überzeugen, dass man das in kleinen Schritten doch viel einfacher machen kann als ein großer Schritt mit Narkose und der Möglichkeit, dass man nicht aufwacht. Wie gesagt, unnötiges Risiko und ein systemischer Eingriff, der nicht notwendig ist.
Wie würdest du sagen, ist der Unterschied zwischen einem Patienten, der jetzt einfach ein bisschen nervös ist vom Zahnarzt, so wie es wahrscheinlich eh jeder ist, vor jedem Arztbesuch, oder einem richtigen Angstpatienten? Was macht da den konkreten Unterschied?
Die meisten Angstpatienten sind gar keine Angstpatienten. Die kommen, sagen, oh, ich bin ein Angstpatient, ja, und dann schaust du in den Mund hinein und die haben ganz wunderbare Versorgungen von mehreren Zahnärzten. Und da denke ich mir schon, aha, jemand, der so aussieht, der hat schon viel Zeit beim Zahnarzt verbracht, der ist kein Angstpatient. Diese Leute wollen einfach besonders behandelt werden, besonders empathisch behandelt werden, besonders versorgt werden. Und wenn man ein bisschen auf diese Menschen eingeht, dann sind das sind gerade die, die sagen, ich bin Angstpatient, eigentlich die nettesten und eigentlich die, die ganz super gut zu behandeln gehen.
Woher glaubst du, kommt das, diese Angst vom Zahnarzt und dieses Leute, die sagen, dass sie Angstpatienten sind? Ist das verbunden mit einer Kindheitserinnerung oder ist es...
Natürlich, ja, na, natürlich. Erstens mal die Intimität des Mundes. Ja, es gibt kaum etwas Intimeres als den Zahnarzt, weil Zahnarzt betrifft Kinder, Kinder, Erwachsene, alte Leute, Männer und Frauen gleichzeitig. Ja, Frauen haben als intimen Part den Gynäkologen, ja, aber der Zahnarzt betrifft alle. Den Mund. Und die zweite Geschichte ist leider die, die wir aus unserer Kindheit mitnehmen. Wenn du deine Zähne nicht putzt, dann musst du zum Zahnarzt und dann bohrt der. Und dann wird das ganz schlimm. Ja, und ich nehme mich dabei bei meinen eigenen Kindern nicht aus. Ja, das rutscht einem manchmal so raus. Aber das sind Traumata, die wir aus unserer Kindheit einfach mitnehmen. Da verarbeiten wir schon unsere eigenen Traumata aus unserer Kindheit und geben sie dann an unsere Kinder weiter. Ja, und das findet so unbewusst statt. Also da steckt so viel Psychologie dahinter, dass man das einfach selber nicht ausblenden kann. Aber die gute Nachricht, wenn du einen Zahnarzt gefunden hast, der, und da wirst du mir beipflichten, Brenda, weil du
ich
weißt,
dass ich... schon die ganze Zeit.
Ich habe extra nachgeschaut. Wir kennen uns schon seit 2008, also schon 18 Jahre. Ja. Wenn ich das sagen darf, entschuldige.
Natürlich, Nikita, natürlich.
Ja. Und du selber weißt, wie reserviert du anfänglich warst. Ja, ich weiß es noch genau. Ja, und wie vorsichtig. Und wenn man seinem Zahnarzt mal vertraut, dann ist das für beide Seiten ganz einfach. Dann führst du ein nettes Gespräch, plauderst dazwischen. Das geht sogar in wechselseitiger Kommunikation, trotz Mund aufhalten. Und dann ist man auf einmal völlig entspannt. Und darum finde ich, ist es ganz, ganz wichtig für dieses Kindheitstrauma, dass man einen Zahnarzt hat, nicht ständig Zahnarzt wechseln. Wenn Freunde sagen, oh, kann ich mal zu dir kommen, sage ich, hast du einen guten Zahnarzt? Ja. Vertraust du ihm? Ja. Sage ich, ja, dann komm zu mir mit einem akuten Problem, aber bitte, der kennt deine Zähne. Das ist wie bei einem guten Hausarzt. Der kennt die ganze Familie. Und wenn du die ganze Familie kennst, wenn du dieses Kind, der dann ein Erwachsener ist und die dann selber schon mit ihren Kindern kommen, der Familienzahnarzt ist wie ein Familienhausarzt. Das Beste, was dir passieren kann. Und da kann man mit all diesen Traumata aus der Kindheit aufräumen. Und dann gibt es keine Angstpatienten mehr. Dann gibt es nur mehr entspannte Gespräche, zwischendurch mal reinschauen, sich ein bisschen lustig unterhalten. Und wenn etwas zu tun ist, ja, dann ist das halt so. Aber da gibt es überhaupt kein Problem, weil dafür haben wir ja, wenn es ein bisschen mehr wird, auch eine Anästhesie. Wir leben im Jahr 2026. Das ist völlig harmlos.
Hast du Tipps, woran man einen guten Zahnarzt, eine gute Zahnärztin erkennt? Weil ich erzähle kurz aus dem Nähkästchen, wie wir hergezogen sind. Man bekommt von der Versicherung einen Zahnarzt zugeteilt und ich finde meine ganz, ganz furchtbar und habe mich jedes Mal sehr gesträubt hinzugehen und war jetzt schon lange nicht mehr dort und werde das dann halt in Österreich wieder besser mehr angehen. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass ich sage, man braucht ein gewisses Vertrauensverhältnis. Aber was sind so Punkte, wo du sagst, da muss man sich wohlfühlen, damit dieses Vertrauensverhältnis entstehen kann?
Nummer eins, spricht er mit dir, oder? Spricht nur die Assistentin, sagt, das ist zu tun und dann setzt sich der Arzt hin, spricht, sagt Hallo, versteckt sich hinter seinem Mundschutz und beginnt zu arbeiten. Das ist kein Vertrauensverhältnis. Nummer zwei, erklärt er die Sachen vorher. Zeigt er dir am Röntgenbild, schau mal, das ist zu tun. Oder beginnt er einfach. Nummer drei, erklärt er, was gibt's für Möglichkeiten, was also für Behandlungskonzepte. Und dann kommt dazu, das ist jetzt ein Kassenproblem. Das ist ein kassentechnisches Problem. Das ist in jedem Land, ein bisschen anders. Dass in Österreich zum Beispiel das Kassensystem so ist, dass wenn jemand auf Krankenschein oder auf E-Card heutzutage beim Kassenzahnarzt behandelt wird oder beim Kassenarzt generell, dann muss der auf seinen Umsatz schauen. Und dann versucht der so viele Leistungen wie möglich unterzubringen. Da ist keine Zeit zum Reden. Also grundsätzlich gilt, so wie überall, ein Privatarzt kann schon mal per Definition besser sein als ein Kassenarzt, weil der ganz anders abrechnen muss. Aber die wichtigste Geschichte ist, redet er mit mir, er muss mir nicht sympathisch sein. Weil vielleicht sehen wir uns erst beim zweiten oder dritten Termin sympathisch. Ja? Aber ich muss eine Mindestkommunikation mit dem Patienten führen. Ich muss ein Aufklärungsgespräch führen. Ich, nicht die Assistentin. Und jemand, der das alles nicht tut, alles an die Assistentin delegiert, alles an jemanden anderen irgendwie auslagert, sagt, okay, da greife ich gar nicht hin, bevor nicht das alles getan ist. Das ist keine direkte Kommunikation zwischen Arzt und Patient. Und letztendlich sollte in der heutigen Medizin, auch wenn es leider nicht mehr so ist, aber noch immer das Arzt-Patienten-Verhältnis das Direkte, das Wichtigste sein. Da ist, wie gesagt, direkte Kommunikation das A und O. und damit auch das Vertrauensverhältnis. Das kann sich so aufbauen, anders nicht.
Ich finde es immer lustig, wenn Menschen mit mir sprechen über ihre Zahnarzterlebnisse, sage ich immer, also ich weiß, wo du hingehen sollst und schicke sie dann zu dir. Und das Arge ist, ich habe es jetzt nicht einmal gehört, dass Menschen bei dem Zahnarzt waren, der dann gesagt hat, naja, ein bisschen Schmerzen muss sein. Das gehört dazu. Und da würde ich gerne wissen, wie du das siehst und wie du das siehst, wie sich die Zahnmedizin in den letzten Jahren verändert hat, vor allem in Bezug auf Schmerzen und Behandlungen und so weiter. Ob es da einfach Fortschritte gibt.
Ja, gibt es. Vor 20, 25 Jahren war ein Mantra in der Zahnheilkunde noch Extension for Prevention. Das heißt, dort, wo eine Füllung ist, dort kann keine Karies mehr sein. Heutzutage ist man minimal invasiv. Das heißt, man macht so wenig wie möglich, bohrt so wenig wie möglich, schaut teilweise mit der Lupenbrille, macht mini kleine Füllungen. Das ist natürlich auch durch die modernen Materialien deutlich besser als früher. Die Kunststoffe, die wir verwenden, haben heutzutage deutlich weniger Schrumpfung als früher. Früher, wenn du eine große Füllung aus Kunststoff gemacht hast, hast du nachher Schrumpfspalten gehabt, daneben hat sich wieder Karies gebildet. Da hat sich in der Zahnheilkunde einiges getan. Aber wie gesagt, dieses Extension for Prevention, das früher war, wo die Leute eine Spritze gebraucht haben, weil die Füllungen so riesig groß waren, das gibt es heute gar nicht mehr. Wir machen so wenig als möglich, minimal invasiv. Und da kann es schon sehr oft vorkommen, dass man sagt, ich würde das ohne Anästhesie machen. Ja, und ich bin jetzt nicht unbedingt der Tapferste. Und ich versuche meine Patienten, die ich ja dann auch schon seit 18 Jahren kenne, so will ich, ja, denen versuche ich dann zu sagen, okay, das würde ich jetzt bei dir ohne Anästhesie machen. Das darfst du ein bisschen spüren. Ja, wenn es mehr ist als dieses bisschen spüren, dann bitte sehr gerne Anästhesie. Ja,
Eine sehr
also
häufige
da.
Unterhaltung, die wir schon geführt haben.
Genau, ja, du weißt es, ja. Genau. Und da sind wir wieder, da sind wir wieder beim Vertrauensverhältnis. Da sind wir wieder bei diesem Familienzahnarzt, der dich kennt. Ich weiß, wie du reagierst. Du weißt, wie ich bin. Ja? Und da kann ich mir auch dann sagen, okay, da ist es gar kein Thema. Da gibt es eine Anästhesie. Davon abgesehen sind die Nadeln dünner geworden. Wir haben ganz andere Techniken, um zu betäuben. Aber im Großen und Ganzen hat sich bis auf die Größe der Füllungen nicht viel geändert. Doch, es hat sich was geändert. Vor 30 Jahren, wie ich begonnen habe, hat es noch weitaus mehr Karies gegeben, haben die Leute eine schlechtere Mundhygiene gehabt, viel größere Löcher sind viel seltener zum Zahnarzt gegangen. Also dieses allgemeine Gesundheitsbewusstsein und Pflegebewusstsein auch der Zähne, das hat sich wahnsinnig verändert. Wie ich vor 30 Jahren begonnen habe, bei meiner Schwiegermutter in der Ordination das erste Mal gearbeitet habe, hat sie mich ausgelacht, wie ich die Patienten zur Zahnseide aufgeklärt habe. Hat sie gesagt, völlig sinnlos, das macht kein Mensch. Ja, und das hat sich massiv geändert.
Gibt es irgendwas, wo du mal ganz präventiv allen Menschen, die Angst nehmen kannst, sagen kannst, das ist was beim Zahnarzt, davor muss man wirklich gar keine Angst haben?
Die zahnärztliche Kontrolle. Ganz einfach. Wenn ich regelmäßig zur zahnärztlichen Kontrolle gehe und nicht gerade 17 Jahre alt bin und ausschließlich Energy-Drinks trinke, dann ist nicht zu erwarten, dass einmal im Jahr oder halbjährlich da irgendwelche großen Defekte entstehen, die ich dann behandeln muss. Ich sage immer, je öfter ich komme, je regelmäßiger ich auch Kariesdiagnostikröntgen mache, umso kleiner sind die möglichen Defekte und umso leichter ist es zu behandeln. Also wovor soll ich mich fürchten? Die Summe der Zahnarztbesuche übers Leben ist immer gleich. Wenn ich 5 Jahre nicht gehe, dann weiß ich gehe im nächsten halben Jahr 6-mal.
Das ist einmal die zweite große mit Milch und Zucker Frage. Und zwar, was kann man von dir lernen? Und das kann man sicher von dir lernen, gute Zahnhygiene und empathisch mit Menschen umgehen, die Angst haben vor dem, was du gerade tust. Aber was glaubst du, was man von dir lernen kann, außer Zahnhygiene und Zahnarzt sein?
Was ich mir selber beigebracht habe und was man auch von mir lernen kann, worin ich auch meine Patienten aufkläre. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt und eigentlich der wichtigste Punkt im Leben und auch für die Zahnheilkunde ist, trara, atmen. Und zwar Nasenatmen. Ja, ein ganz wesentlicher Teil an schlechter Mundgesundheit, an Karies, Parodontose entsteht durch Mundatmung. Wenn wir uns dazu trainieren, Nase zu atmen, dann tun wir unserem Körper etwas irrsinnig Gutes. Dann nicht nur unserer Mundgesundheit, sondern unserem gesamten Körper. Wenn wir bedenken, dass im hinteren Nasenrachenraum wird durch die Bakterien, wenn die Luft durch die Nase vorbei, an der Nase vorbeiströmt, wird Stickstoffmonoxid gebildet. Und dafür haben Leute 2018 einen Nobelpreis bekommen, die das herausgefunden haben, nämlich die Wirkung des Stickstoffmonoxids. Stickstoffmonoxid entsteht nämlich genau dort, und wenn wir durch den Mund atmen, entsteht deutlich weniger. Stickstoffmonoxid ist das, was unsere glatte Muskulatur braucht, damit sie erschlaffen kann. Der Blutdruck sinkt, die Gefäße werden weiter, die Durchblutung ist besser. Ein Medikament zum Beispiel, das genau dort ansetzt, das kennen wir alle, das ist diese blaue Pille, das Viagra, das wir dann brauchen, weil es genau Stickstoffmonoxid bildet. Und wenn wir Nase atmen, dann brauchen wir das nicht. Und mit 40 sinkt die Stickstoffmonoxidbildung schon um 50%, mit 60 um 70%. Das heißt also, Nasenatmung heißt niedriger Blutdruck. Nasenatmung heißt bessere Libido. Nasenatmung heißt, unser Körper funktioniert besser. Und Nasenatmung heißt weniger Karies, weniger Parodontose. Wenn man was von mir lernen kann, dann ist das Nasenatmung.
Aber ich habe noch nie so bewusst geatmet wie gerade eben beim Zuhören.
Ja, voll. Ich war auch gerade sehr aware, wie ich ein- und ausatme.
Ja, und wenn wir unsere Kinder dazu bringen, Nasenatmung zu trainieren, dann ist das ein ganz wesentlicher Punkt. Ihr dürft nicht vergessen, heutzutage werden viele Kinder durch Kaiserschnitt geboren. Das heißt, die werden nicht richtig gestillt, die haben keinen starken Saugreflex, haben eine schwache zirkumorale Muskulatur, einen schlaffen Mund, der Mund steht offen. Wir produzieren Mundatmer. Dann füttern wir sie mit den Gläschen aus dem Supermarkt, die nichts anderes sind als Brei. Wir stopfen sie eigentlich wie Gänschen, die müssen wieder nicht kauen. Wir glauben, wir tun ihnen was Gutes, aber in Wirklichkeit sollen die doch an einer Karotte oder an einem Apfel herumkauen, die ganze Zeit. Auch die Kinder, die noch keine Zähne haben oder die Kinder, die gerade 2 oder 4 Zähne haben. Nein, aber wir stopfen sie mit Gläschen. Was produzieren wir? Mundatmer. Die Nase bildet sich zurück, die Kinder kriegen Polypen. Dann werden sie Polypen operiert, damit sie wieder besser atmen können. Und in Wirklichkeit ist das alles nur durch die fehlende Nasenatmung entstanden.
Wie trainiert man Nasenatmen? Entschuldigung.
Indem du den Mund zumachst.
Also,
dem frisch bist.
Nein, Moment. Also, Nasenatmung trainiert man, indem man die zirkumorale Muskulatur, also die Muskulatur rund um die Lippen, stärkt und die Kaumuskulatur stärkt. Das heißt also, ordentlich kauen, feste Nahrung zu sich nehmen, nicht Burger zu sich nehmen, sondern Karotten kauen, Paprika kauen, Äpfel kauen, auch Haferflocken kauen. Ja, aber dieses 30 Mal kauen, bevor ich es runterschlucke, das stärkt unsere gesamte Muskulatur. Die Zunge liegt dann nicht schlaff unten, sondern liegt am Gaumen oben und der Mund ist geschlossen. Die Leute, die sagen, ja, aber ich bekomme ja durch die Nase keine Luft, das täuscht. In dem Moment, wo die Leute das trainieren, wird die Nase frei. Die Nase ist zu, weil sie nicht benutzt wird. Wenn die Nase benutzt wird, dann schwillt sie nicht zu, dann geht sie wieder auf. Du hast weniger Allergien. Du tust ja in allen Dingen, wenn es draußen der Frühling kommt, viel, viel leichter, weil die Nase nicht zuschwillt. Und das alles nur durch ein bisschen Nasenatmen. Und die Stickstoffmonoxid-Geschichte ist eine ganz, ganz wesentliche. Und dazu kommt, dass durch die Mundatmung das orale Mikrobiom verändert wird, weil der Mund austrocknet, der Speichel wird zäh. Es entsteht mehr Karies, weil der flüssige Speichel die Zähne nicht umspült und damit auch reinigt. Also dieser mineralreiche Speichel, der die Zähne umspült, ist ein ganz wichtiger Punkt der Reinigung, der natürlichen Reinigung. Wenn ich das nicht habe, weil ich ständig durch den Mund atme und die Luft da vorbei pfeift und die Plaque an den Zähnen antrocknet, dann kann diese natürliche Reinigung nicht stattfinden.
Ist das auch ein Thema mit Fehlstellungen von Zähnen, dass manche natürlich Jugendliche oder Kinder ein Problem haben, durch die Nase zu atmen, weil sie einfach die Zähne falsch haben, sagen wir so?
Die falsche Zahnstellung entsteht durch die Mundatmung. Die falsche Zahnstellung entsteht durch die schwache Unterkiefermuskulatur, dadurch, dass die Zunge nicht an den Gaumen gedrückt wird, beim Kauen, beim Essen von Kindheit an, vom Säuglingsalter an. Dadurch ist der Kiefer unterentwickelt, die Kieferstellung ist eng und der Unterkiefer ist deutlich hinter dem Oberkiefer. Und dadurch entsteht diese sogenannte Klasse 2. Klasse 2 heißt, die Zähne, Klasse 1 ist Regelverzahnung, Klasse 2 heißt, Unterkiefer steht deutlich hinter dem Oberkiefer. Und die Klasse 3 ist, wenn die sogenannte Progenie, wenn der Unterkiefer deutlich davor steht. Und diese Klasse 2, also Unterkiefer deutlich zu weit hinten, entsteht durch schwache Muskulatur und durch Mundatmung. Wenn ich Kinder zur Nasenatmung bringe, mit 3, 4, 5, 6 Jahren, dann verbessert sich diese Zahnfehlstellung ganz massiv. Diese Kinder haben deutlich weniger Karies. Nasenatmungskinder haben deutlich weniger Karies als Mundatmungskinder.
Also wenn man sieht, okay, mein Kind atmet jetzt eher durch den Mund und nicht durch die Nase, was sind da so Tricks, die man da sagen kann, außer mach den Mund zu?
Ja, macht den Mund zu, ist mal schon mal ganz gut. Ja, aber gibt es im Internet ganz, ganz viele Anleitungen. Die einfachste Variante ist beim Spazierengehen oder beim Lernen Mund zu machen und einfach 5 bis 10 Minuten durch die Nase atmen. Wenn man das zweimal am Tag trainiert oder den Kindern sagt, bitte am Schulweg, während du gehst, atme ausschließlich durch die Nase. Und man muss die Kinder erinnern. Und das funktioniert, wenn die Kinder zweimal am Tag 10 Minuten Nase atmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die nach 2 bis 3 Wochen auch in der Nacht den Mund zu haben, deutlich größer. Aber, das ist das bisschen Aber, ich muss die Kinder natürlich auch anders ernähren. Ich muss die Kaumuskulatur stärken, ich muss die Zunge stärken. Wenn ich die Kinder nur mit Brei füttere und mit Cornflakes in der Früh, dann wird das nicht funktionieren. Der starke Kiefer, die starke Kiefermuskulatur tut das Übrige. Dann gibt es natürlich noch kieferorthopädische Geräte, sogenannte Faceformer, oder Mundvorhofplatten, die du einfach zwischen Zähne und Lippe hineinsteckst, die quasi verhindern, dass du auf diese Art und Weise atmen kannst. Also die haben dann schon ganz kleine Löcher da drinnen, dass man nicht das Erstickungsgefühl kriegt, aber die geben die Kinder dann da rein, können sie auch ein bisschen drauf herumkauen und sind aber quasi gezwungen, fast ausschließlich durch die Nase zu atmen. Und das kann man auch wieder ein paar Wochen, zweimal am Tag für 5 bis 10 Minuten trainieren und dann die Kinder damit mal schlafen lassen. Auch das funktioniert. Das können wir Erwachsene übrigens auch, wenn wir Mundatmer sind. Und ansonsten gibt es noch das sogenannte Maustaping. Das heißt also, du klebst dir ein kleines Stück Pflaster von Ober- zu Unterlippe. Ja, nur ein bisschen. Mit ein bisschen Zug, ja, und das reicht schon, dass der Mund zu bleibt. Am Anfang glaubt man, man erstickt, aber es funktioniert ganz wunderbar. Ja, also da gibt es ganz viele Tricks.
Also ist diese alte Werbung von dem Abbeißen vom Apfelkönnen, wenn man die bestimmte Zahnpasta verwendet, ist das eigentlich schon ein guter Hintergrund, dass man das auch öfters machen sollte und nicht nur Smoothies trinken natürlich. Sollte und sowas.
Na, gar nichts. Also Smoothies sind für den Zahnarzt das Schlimmste überhaupt.
Warum?
Purer Zucker. Und zwar unglaublich viel. Glucose, Fructose, ja, also nicht nur für die Leber schlimm, auch für das Mikrobiom schlimm, für die Zähne schlimm. Denn man darf nicht vergessen, wenn ich sowas trinke, braucht der pH-Wert im Mund circa wieder 4 Stunden, um neutral zu werden. Da gibt es die sogenannte Stephans-Kurve oder Stephens-Kurve, die genau zeigt, wie der pH-Abfall nach so etwas ist. Und wenn ich mehrfach am Tag an so etwas nuckle, dann habe ich 24 Stunden einen sauren pH, wenn wir das Schlafen jetzt nicht dazu zählen. Das wirkt sich natürlich aus auf den eigentlich mineralarmen Zahnschmelz, der dann dadurch noch komplett entmineralisiert wird. Und dann können die Bakterien angreifen. Dann kommt das Streptococcus mutans und frisst sich dadurch. Nein. Also es ist nicht das Kariesbakterium, es ist nicht das Streptococcus mutans, sondern es ist dieser ständige Säureangriff durch Zucker, durch häufige Ernährung. Das, was eins der großen Probleme ist, dass wir unsere Kinder in der Früh füttern mit Frühstück, dann kriegen sie Vormittag eine Jause, dann kriegen sie zum Mittag ein Essen, dann gibt es eine Nachmittagsjause und dann gibt es ein Abendessen. Der Körper kann sich, der Speichel kann sich nie normalisieren, der wird nie neutral und die Zähne haben die ganze Zeit einen Säureangriff. Das heißt also, für uns alle wäre das Optimum, zweimal zu essen pro Tag. Diese Geschichte, ich brauche ständig etwas, sonst bin ich unterzuckert. Ja, das bin ich deswegen, weil wir unseren Kindern in der Früh Cornflakes geben oder die klassische Nutella-Semmel. Dann schießt der Insulinspiegel rauf. 2 Stunden später ist er am Boden und die Kinder sind unruhig, weil der Blutzucker so niedrig ist, weil der Insulinspiegel so hoch ist. Und dann heißt es, ja, dann muss er irgendeinen Riegel essen. Und dann spielt er genau dieses Insulin-Ping-Pong. Also da sind wir wieder bei der Allgemeinmedizin. Ja, aber für die Zähne genau der gleiche Horror.
Wir wollen ja heute so ein bisschen mit Klischees und Mythen aufräumen. Und deswegen habe ich mir im Vorfeld überlegt, was habe ich früher so erzählt bekommen über Zahnhygiene. Also es war einmal dreimal im Jahr zum Zahnarzt gehen, dann von rot nach weiß putzen, immer 3 Minuten und dreimal am Tag Zähne putzen. Stimmt das alles? Oder liege ich komplett falsch?
Nein, hat alles seine Berechtigung, aber man kann ein bisschen damit aufräumen. Also Nummer 1, zweimal im Jahr zum Zahnarzt gehen macht Sinn, einfach damit nichts entstehen kann. Je älter wir werden, je besser wir unsere Zähne kennen, je besser wir unsere Zähne pflegen, reicht auch einmal im Jahr. Aber das bitte entscheidet der Zahnarzt. Wenn jemand eher größere Defekte hat, einen sehr angegriffenen Zahnschmelz, weil der Speichel nicht besonders mineralreich ist, das kann durchaus auch genetisch sein, dann empfiehlt der Zahnarzt, bitte komm alle 4 Monate. Und ich habe aber mindestens genauso viele Patienten, denen ich sage, einmal im Jahr reicht bei ihnen völlig. Aber da sind wir wieder bei der Geschichte, der Zahnarzt, der deine Zähne seit 20 Jahren kennt, der darf das bitte entscheiden. Und die beste Freundin des Zahnarztes ist die gute Prophylaxeassistentin. Ja, ich sage immer, einmal im Jahr zum Zahnarzt reicht. Du gehst dazwischen, halbjährlich, also im anderen halben Jahr gehst du einmal zur Mundhygiene. Die gute Mundhygieneassistentin pflegt 50 Minuten lang Zahn für Zahn, schaut jede Fläche genau an. Wenn sie nicht ganz sicher ist, dann holt sie den Zahnarzt, der schaut kurz drauf. Auf die Art und Weise hast du zweimal im Jahr eine vollständige Kontrolle. Also so viel zu, wie oft gehe ich zum Zahnarzt. Da sprechen wir jetzt natürlich nicht von den Leuten, die ein systemisches Problem haben. Leute, die irgendwelche Grunderkrankungen haben, die aufgrund von irgendwelchen Medikamenten Zahnfleischerkrankungen haben oder die überhaupt genetisch zu Zahnfleischerkrankungen neigen, ja, weil sie irgendwelche Defizite haben, sei es organisch oder auch was Mikronährstoffe anbelangt. Ja, da gibt's genug Patienten, die eben durch eine systemische Grunderkrankung. Die Mundschleimhaut ist ja nur das Erfolgsorgan oder ein Erfolgsorgan der gesamten Haut. Ich sage immer, das ist der Beginn des Darmrohres. Wenn du ein Darmproblem hast, ist natürlich dein Zahnfleisch nicht in Ordnung. Und umgekehrt. Nicht nur vom Mikrobiom her, sondern auch von, weil es die gleiche Schleimhaut ist. Ja, und wenn du da ein Problem hast, dann gehört das sowohl systemisch vom Hausarzt oder vom Internisten behandelt, wie auch vom Zahnarzt behandelt. Aber der eine ohne den anderen ist nichts. Dann musst du natürlich öfter gehen. So, das war die Frage, wie oft gehe ich? Ja, die zweite?
Von Rot nach Weiß putzen.
Von Rot nach Weiß putzen. Also, wir putzen gerne immer nur das Weiße. Dabei ist das Wichtigste, was wir putzen müssen, wenn wir uns vernünftig ernähren, denn das Weiße wird wunderbar durch die Fasern gereinigt. Also unsere Ballaststoffe, die wir in der Nahrung hoffentlich in Unmengen zu uns nehmen, die reinigen ganz wunderbar die weiße Substanz. Die reinigen auch ganz wunderbar die Zahnzwischenräume. Das heißt, mit der Zahnbürste geht es mir mal hauptsächlich darum, dass wir den Übergang Zahnfleisch-Zahn putzen. Das heißt also, den Übergang von Rot nach Weiß. Das ist das, wo sich die Plaque ansammelt. Das ist das, wo die natürliche Reinigung aus der Nahrung nicht hinkommt. Und die meisten Kinder putzen die Kauffläche, putzen die Oberfläche, aber Rot-Weiß lassen sie aus. Von Rot nach Weiß, nein. Das ist eine Geschichte, die hauptsächlich von der Geschicklichkeit des Patienten abhängt. Ja, ich sage immer, denken wir daran, dass wir Zahn für Zahn putzen. Wenn wir Zahn für Zahn putzen und daran denken, dass wir diesen Übergang von Rot nach Weiß putzen, dann machen wir eine kreisförmige Bewegung, eine Achterbewegung, eine Auf-Ab-Bewegung. Da bin ich aber rechts nicht so geschickt wie links und nicht oben nicht so geschickt wie unten. Und es macht einen Unterschied, ob ich das mit der Handzahnbürste oder mit der elektrischen Zahnbürste mache. Aber ich sollte daran denken, Zahn für Zahn zu putzen. Und ich sollte daran denken, rot-weiß zu putzen und nicht nur weiß zu putzen. So, und wenn ich das alles beachte, dann mache ich es schon richtig. Wenn ich dann auch noch einmal am Tag mit der Handzahnbürste putze und einmal am Tag mit der elektrischen Zahnbürste putze, dann habe ich da zwei verschiedene Techniken und bin meiner Meinung nach damit am gründlichsten. Aber wie gesagt, das hängt von der Geschicklichkeit jedes Einzelnen ab. Und wenn ich dann noch dazu Zahnseide benutze oder wenn ich große Zahnzwischenraum habe bei älteren Personen, Zahnzwischenraumbürstchen benutze oder bei ganz großen Zwischenräumen oder Brücken auch eine Munddusche benutze, dann bin ich auf der sicheren Seite. Ja, aber wie gesagt, jeder nach seinen haptischen Möglichkeiten. Und ich sehe es im Pensionistenheim, ich betreue ein paar Pensionistenheime, ja, da sehe ich dann, was dann passiert, wenn nur mal der Pfleger putzt, ja, und die Leute gar nicht mehr putzen können. Ja, darum, es geht immer darum, wie gut kann ich und nicht, wie muss ich.
Dann stelle ich dir mal die dritte große mit Michael Zucker Frage, die da lautet, was bringt dich zum Lachen?
Spielende Kinder, ein Sonnenaufgang, da habe ich einen Dauergrinser, ein 10 Kilometer Waldlauf. Das ist eines der schönsten Dinge. Ein Laufen im Wald bringt mich so zum Lachen, zum Grinsen. Das liebe ich einfach.
Wie ist das mit Menschen? Also, wir haben ja auch oft Unterhaltung, wenn ich bei dir bin. Aber ich finde es immer total beeindruckend, wenn man da irgendwie mit tausend Sachen im Mund dann auch antworten will auf Geschichten. Wie machst du, dass du so verstehst, was Leute da dahergrunzen? Und mir fällt kein besseres Wort dafür ein.
Also, es gibt kaum jemanden, der in Charade spielen auch nur ansatzweise so gut ist wie Zahnärzte, weil wir das tagtäglich üben. Ja, weißt du, und wenn du gehst und der Nächste kommt und grunzt was nachher, dann weiß ich ja das auch schon, was da. Nein, aber wirklich, ja, also Zahnärzte sind gute Charadespieler. Wir sind gut in Pantomime und wir sind gut in Stehen.
Ja, manchmal denken, muss ich denken, okay, ich will jetzt noch zu drei Sachen was sagen, das muss ich jetzt merken. Das ist so mein, bis ich wieder reden kann. Das ist so meine Taktik. Ich wollte noch mal ein bisschen zurückkommen auf die Ernährung und die Zähne und die Gesundheit. Weil die Frage wollte ich mir vorstellen, habe es dann vergessen. Was würdest du sagen, sind Lebensmittel, die wirklich gut für Zähne sind? Und für Zahngesundheit?
Ja, einmal grundsätzlich alles, was faserreich ist. Alles, was faserreich ist, was keine kurzkettigen Kohlenhydrate enthält. Das heißt, wir sprechen von jeder Art von Gemüse. Wir sprechen aber auch durchaus von Fleisch, also Eiweiß. Fleisch, Eiweiß, ja. Und die versteckten Kohlenhydrate, die versteckten kurzkettigen Kohlenhydrate in Gemüse, die sind oft nicht zu unterschätzen und auch in Obst. Ja. Also Obst, alle Leute glauben immer, Obst ist so gesund. Ja, Obst in seiner ganzen Reinform und nicht als Smoothie ist super gesund. Obst als Smoothie ist nicht gesund. Ja, da muss ich dich enttäuschen. Und ein Smoothie ist kein Ersatz für gesunde Ernährung. Obst ist eine Belohnung. Ein Stück Obst, ein halber Apfel, ein ganzer Apfel pro Tag, das ist eine Belohnung. Banane ist eins der verkanntesten Lebensmittel, denn Banane ist nicht wirklich gesund. Banane sind kurzkettige Kohlenhydrate ohne Ende. Banane ist leider ein beliebtes Futter für Kinder, weil es halt so praktisch ist. Aber Apfelpektin zum Beispiel, also ein Apfel, dieser an apple a day keeps the doctor away, das ist für Magen, Darm, für die Zähne, für alles total gesund. Ja? Nicht drei Äpfel, vier Äpfel, weil die Fructose macht unsere Leber kaputt. Aber dieser eine Apfel oder ein Apfel jeden zweiten Tag, super. Aber dann nicht auch noch bitte noch eine Banane und noch eine Mango.
Was ist mit einem Apfel und einer Karotte?
Genau, Karotte ist super. Karotte ist die beste Zahnbürste. Eine gut gekaute Karotte ist die beste Zahnbürste, die man sich vorstellen kann. Und dazu noch ein Esslöffel Haferflocken. So großblättrige Haferflocken, gut gekaut. Wow.
Haben wir schon Speisezettel auch gemacht
Genau.
für heute. Also Gemüse ist besser
Ja.
als Obst.
Natürlich, bitte, bitte. Obst ist ganz verkannt. Obst ist ganz falsch in der Speisebüro, in der Ernährungspyramide. Obst ist mini klein in der Ernährungspyramide, bitte. Ja, ganz, ganz großes Gemüse, ganz großes Eiweiß, ganz großes Fett, Kohlenhydrate, bitte ganz klein. Obst ganz klein. Dem ist nichts hinzuzufügen. Also das gesündeste Gemüse, ja, meiner Meinung nach, ist noch immer Brokkoli.
Ist auch ein gutes Gemüse.
Nur getoppt vom Brokkolisprossen. Ja, gibt es nur so selten leider. Muss man selber züchten.
Das Interessante ist ja, die Christiane und ich haben ja unterschiedliche Sachen, die wir nicht essen können. Die Christiane hat Kohlsprossen gestrichen von ihrer Ernährungsliste und ich habe Bananen, weil ich vertrage es nicht. Also.
Ja, Kohlsprossen habe ich auch gestrichen von meiner Ernährungsliste. Mein Darmmikrobiom lehnen Sie ab.
Es gibt ja ganz, ganz viel in Richtung so Veneers. Ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißen.
Keramikschalen.
Genau. Das ist, also sehe ich mittlerweile jetzt nicht mehr so oft, aber hat eine Zeit lang extrem viel auf Social Media, hat man gesehen, jeder Influencer hat Souvenirs bekommen, jeder hat so ein ganz breites, weißes Lächeln gehabt. Was denkst du darüber? Ist das was, wo du sagst, so ja, wenn es notwendig ist, okay, aber ist das was man sich, also, was heißt das eigentlich für die Zähne?
Also in der Natur ist nicht alles gerade und weiß. Ja, der Tom Cruise hat damals begonnen, wenn man sich Tom Cruise in Top Gun anschaut, was der für Zähne hatte und was er dann ein paar Jahre später für ganz gerade weiße Zähne hatte. Der war der erste Klassiker mit Veneers. Aber wie oft Tom Cruise zum Zahnarzt muss, weil ihm so ein Venier runterbricht. Ja, ich klebe auf gesunde Zähne weiße Schalen drauf, die brechen natürlich ganz oft runter. Wenn ich Influencer bin, wenn es mir egal ist, wie oft ich zum Zahnarzt gehe, dann kann ich sowas machen. Ich würde es nie machen. Ich finde, ein natürliches Gesicht ist 100-mal schöner wie die amerikanische Einheitsnase mit aufgespritzten Lippen. Ja, und Oberlidstraffung und was sonst noch alles gestrafft wird. Ja, das ist weitaus, weitaus hübscher. Und bei Zähnen ist es ganz genauso. Die amerikanischen Einheitszähne mit Veneers, à la Tom Cruise, finde ich potthässlich. Ich als Zahnarzt stehe auf gesunde Zähne. Die dürfen ruhig ein bisschen schief sein. Da muss nicht alles gerade sein. Ja, weil das macht etwas Besonderes im Gesicht aus, im Lächeln aus. Nicht der Einheitszahn oder die Einheitszähne. Nicht die Einheitsnase. Nicht die klassisch aufgespritzten Lippen, die gerade so modern sind. Mache ich, wenn es ästhetisch sinnvoll ist, aber mehr einzelne Zähne oder weil es halt nach einem Unfall mit Kunststofffüllungen die Vorderzähne nicht schön sind, ja, dann gerne. Aber dieses, oh, ich möchte jetzt ein noch schöneres Lächeln haben und dann sage ich, das lehne ich ab, auf gesunde Zähne zu beschleifen, auf gesunde Zähne etwas draufzukleben, erscheint mir nicht sinnvoll. Möchte ich auch nicht machen. Das dürfen dann andere machen.
Wie ist es mit Zahnspangen? Ja. Wann sind Zahnspangen sinnvoll und wann ist es eher so ein, ja, lassen wir das mal lieber?
Natürlich sind Zahnspangen sinnvoll. Wenn ich diesen Klassiker, den wir schon besprochen haben, ja, eine schwache Muskulatur habe, der Unterkiefer ist viel zu weit hinten, der Mund ist offen, die Kieferstellung passt teilweise um 1-2 Zentimeter nicht, dann macht es natürlich Sinn, mit kieferorthopädischen Geräten den Unterkiefer nach vorzubringen, den Kiefer wieder aufzudehnen, um eine sogenannte normale Okklusion, also das ist der normale Biss, wiederherzustellen. Das macht schon Sinn. Aber wenn wir in der Kindheit und Jugend das Ganze versuchen, schon funktionell ein wenig zu verändern, dann ist das sehr häufig nur sehr minimal notwendig oder überhaupt nicht notwendig. Und wenn diese ganze Geschichte mit erwachsenen Zahnspangen, wo ich dann sage, ah, ich möchte da diesen einen Zahn reindrehen, weil der gefällt mir nicht, da sage ich immer, bitte nein, never change a winning team. Das hat sich seit 40 Jahren so entwickelt. Bitte lassen Sie das, wir handeln uns damit nur Probleme ein. Aber das Feld bei Kindern ist viel zu groß, als dass wir das hier jetzt umfassend behandeln können. Aber ja, Zahnspangen natürlich sind sinnvoll, nur heutzutage haben eben genau aufgrund der Ernährungssituation, aufgrund der Kaiserschnittsituation, Hausnummer. Dreimal so viele Kinder wie vor 30 Jahren eine Zahnspange. Eine notwendige Zahnspange.
Verstehe. Nein, es ist, ich glaube, Zahnspange ist auch so ein Standardprogramm irgendwie. Wenn irgendwas nicht perfekt ist, dann kriegt das Kind einmal Zahnspange, dass es wieder perfekt ist.
Natürlich, da sind wir wieder bei YouTube, da sind wir wieder bei Influencer. Alles muss gerade sein, alles muss weiß sein. Ich merke es ja an dem Wunsch der Patienten nach Bleaching, wie oft heutzutage ein Bleaching gewünscht wird, wie oft heutzutage von jungen Mädchen schon ein Bleaching gewünscht wird, weil die Zahnfarbe halt nicht so ist wie bei der Influencerin im Fernsehen. Ja, und man muss einfach sagen, Zähne sind wie Kristalle, Zähne sind wie Diamanten. Es gibt lupenreine Diamanten und es gibt milchige Diamanten. Milchige Diamanten sind, oder Bergkristalle, haben Schlieren, sind deutlich weißer. Lupenreine Diamanten sind transparent und die innere Zahnfarbe, das Dentin, das Zahnbein, das deutlich gelber ist, schimmert mehr durch. So, das heißt also, die mit den lupenreinen Diamanten haben gelbere Zähne. Und wenn ich jetzt versuche, diesen Zahnschmelz mit Wasserstoff zu bleichen, dann wird das bei genau diesen Patienten nicht so gut funktionieren wie bei denen, die eh schon eher kreidigere, weißere Zähne haben. Das heißt also, die Armen, die gelbere Zähne haben und sich weiß wünschen, bei denen funktioniert Bleaching nur sehr eingeschränkt. Und das sind dann die unbedingt Veneers wollen in Amerika. Bei uns Gott sei Dank noch eher weniger. Und die eh schon sehr weiße Zähne haben, wenn die bleachen, dann hast du den Wow-Effekt. Da sind wir eben bei diesem teilweise gestörten Bedürfnis nach alles gerade, alles weiß, alles schön.
Das ist mal die vierte große mit Milch und Zuckerfrage und die letzte. Und zwar ist das Reisen in die Zukunft. Es sind 5 Jahre vergangen. Wir haben das Jahr 2031. Wenn du auf die letzten 5 Jahre zurückblickst, was ist im besten Fall in deinem Leben passiert?
Das Beste, was mir passieren kann, ist, dass nicht viel passiert. Dass ich diese nächsten 5 Jahre genauso weitermachen kann, genauso im Beruf weitermachen kann, im Privaten weitermachen kann, dass sich meine Kinder prächtig entwickeln und dass ich in 5 Jahren noch genauso glücklich bin, wie jetzt, ohne dass ein Herr Trump, ein Herr Putin oder ähnliche etwas irreversibel kaputt gemacht haben, worauf wir keinen Einfluss haben. Denn ich hab das schon während Corona gesagt, mir kann man nichts tun. Mir kann man nur schaden, indem man meinen Kindern schadet. Und momentan bin ich so glücklich, dass ich auch hoffe, dass das in 5 Jahren genauso ist und ich zurückschauen kann und sage, ja, sie haben es nicht geschafft, die Wahnsinnigen. Die Welt so kaputt zu machen, dass wir nicht mehr glücklich in ihr sein können.
Welchen Tipp würdest du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben, so wenn eine Sache, auf die sie besonders Wert legen sollten in ihrer eigenen Zahnpflege, welche wäre das?
Verwendet kein Mundwasser. Ich sehe dein
Sofort.
erstauntes. Also, ganz einfache Geschichte. Ja? Diese ganzen desinfizierenden Mundwässer, egal womit sie auch immer arbeiten, ob sie mit chemischer Keule arbeiten oder mit der natürlichen chemischen Keule, das stärkste Desinfektionsmittel, Antibiotikum zum Beispiel, ist hier Teebaumöl. All diese Dinge machen unser natürliches Mikrobiom im Mund komplett kaputt. Das heißt, die können nicht unterscheiden zwischen Gut und Böse. Die töten alles ab. Und wenn ich das mehrfach am Tag verwende oder ich gehe am Abend weg, weil ich gut riechen will und ich verwende so etwas, dann töte ich alle guten Bakterien ab. Da sind wir wieder bei zuerst mal diese nitratnitritbildenden Bakterien, die dann für Stickstoffmonoxid verantwortlich sind, die uns ganz massiv schaden, wenn sie nicht da sind. Da ist aber auch diese gesunde Mischflora, die ich kaputt mache, was dann dazu führt, dass negative pathogene Bakterien überwuchern können. Weil die starken Bakterien sind meistens, also die bösen Bakterien sind meistens einen Tick stärker als die gesunden Bakterien. Das heißt, wenn ich alle umbringe, werde ich mir irgendwann mal einen bösen, sogenannten krankmachenden pathogenen Stamm züchten, der überwuchert. Und den kann ich dann nicht mehr abtöten mit dem Mundwasser. So, und dann habe ich auf einmal eine Zahnfleischerkrankung und ich sehe das ja ganz oft, dann kommen die Leute und sagen, ich spüle eh schon mit dem und jetzt spüle ich auch noch mit dem und das, aber das wird nicht besser. Und was bekommen dann die Leute von mir? Lutschtabletten mit Milchsäurebakterien. Ich sage den Leuten, esst Joghurt oder und nehmt diese Lutschtabletten. Um ein gesundes Milieu wiederherzustellen. Also, wenn ich mir etwas wünschen darf, was Zahngesundheit anbelangt, dann, dass Mundwasser aus dem Supermarkt verbannt wird. Wenn wir schon dabei sind, ja, Zahnpasta ist überbewertet. Die mechanische Reinigung ist durch nichts zu ersetzen. Die gute Zahnpasta ist für nichts da, außer dass sie schäumt. Und damit sie schäumt, hat sie SLS drinnen, Sodiumlaurylsulfat. Das ist ein Tensid. Das ist was Ähnliches wie im Geschirrspültabs.
Okay.
Ja, genau. Wollen wir das wirklich?
Nein,
Wollen
eher
wir das
nicht so.
wirklich? Ja, je besser sie schäumt, je toller sie ist, je frischer, umso mehr Sodiumlaurylsulfat ist da drin, also Schaumbildner, die dazu führen sollen, dass die Oberflächenspannung reduziert wird, dass die Bakterien platzen. Aber gesund ist das nicht, das Zeugs. Ja, also bitte kein Mundwasser, bei Zahnpasten eher auf natürliche Richtung Kokosölbasis umsteigen und bitte schaut drauf, dass nicht SLS drinnen ist. Ja, und das ist in ganz vielen Zahnpasten.
Was hängt mit den Kinderzahnpasten? Sind die besonders böse?
Nein, Kinderzahnpasten haben einfach nur ein bisschen weniger Fluor drinnen. Das ist der einzige Grund, dass wenn Kinder eine ganze Tube Zahnpasta essen, dass sie da keine Vergiftung haben, aber ja, das ist der einzige Unterschied. Ja, und sie sind teilweise nicht so scharf. Also sie haben ein bisschen weniger vom Pfefferminz drinnen und so, dass sie nicht ganz so scharf sind. Ja, übrigens noch ein kleiner Tipp. In der Aromatherapie, Pfefferminz ist anregend. Nehmt am Abend vor dem Schlafengehen keine anregende frische Zahnpasta. Das hindert euch am Einschlafen.
Ich würde sagen, wir sind für heute am Ende angelangt mit einem Packen an Tipps, die ich mir jetzt gleich nochmal notieren werde, damit ich sie nicht wieder vergesse und perfekte Zähne bekomme. Gibt es denn noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern noch gerne mitgeben möchtest? Vielleicht auch, wo sie deine Praxis finden zum Beispiel?
Also, meine Praxis findet ihr ganz leicht im Internet unter meinem Namen. Was ich euch gerne mitgebe, sind zwei Buchtipps. Das Buch, das ich gerne schreiben würde, ist schon geschrieben, ist vom Dominik Nischwitz und heißt In aller Munde. Und das zweite Buch ist von James Nestor und heißt Breath, also Atem. Gibt es auf Englisch und auf Deutsch. Da steht alles drin, was ich über Nasenatmung immer gern sagen wollte. Das heißt, wie gesagt, das sind die beiden Bücher, die ich nicht mehr schreiben musste, weil sie schon geschrieben wurden. Und das möchte ich auch gerne mitgeben und das gibt's bitte in die Shownotes.
Machen wir sehr gerne. Dann bleibt es mir zu sagen, danke für das Gespräch heute. Nämlich einmal so wirklich eine Stunde, wo ich nicht irgendwie mir überlegen muss, wie sage ich das jetzt nachher und wie kann ich das sagen, ohne dass ich vier Geräte im Mund habe. Also vielen, vielen Dank.
Sehr
Und
gerne.
auch alle, ich möchte das aus meiner persönlichen Sicht sagen, Menschen, die wirklich Angst haben von Zahnarzt und sagen, irgendwie, ich habe Angst vor den Schmerzen und das ist alles schwierig und ich gehe lieber länger nicht und so, würde ich gerne zu dir schicken, weil ich weiß, dass das alles kein Problem ist und dass Schmerzen dann noch nicht sein müssen, wenn es nichts ist. Und deswegen bin ich schon so 18 Jahre bei dir.
Danke, Brenda. Danke, dass ich da sein durfte.
Vielen, vielen Dank nochmal. Alle anderen unserer Podcast-Folgen und wir haben auch schon einige Mediziner gehabt und Medizinerinnen. Findet man auf unserem Blog unter www.milchundzucker.at und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.